Und so war eigentlich ein Experiment. Mein Papa, ich habe ihn jeden Tag behandelt und auch nach 36 Jahren chronischem Schmerz, 24 Jahre Rollstuhl, hat er wieder laufen gelernt.
Wow.
Der erste traumatische Impact für meinen Vater war der Tod von seinem Zwillingsbruder. Dann hatte er einen körperlichen Unfall. Aber das erste psychoemotionale Trauma hat die Ressourcen für die Reparatur und Regeneration gehemmt. So haben wir es Stück für Stück verstanden, dass eben die Biografie der Ereignisse, die Ätiologie in der Geschichte Spuren hinterlässt. Dann vergisst man die, man kompensiert es, aber eines Tages kommt es wieder raus.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Ort, an dem wir tiefgründige Gespräche führen und uns inspirieren lassen, um unser menschliches Potenzial zu entfalten. Und unser heutiger Gast sagt: Wir wissen heute, dass Körper, Psyche und Seele genauso wenig voneinander zu trennen sind wie Schmerz und Körperempfindungen oder wie Biografie und Erregungsmuster im Gehirn. Heute bei uns ist Dr. Kurt Mosetta. Als Arzt und Heilpraktiker ist er Pionier in Sachen ganzheitlicher und integraler Gesundheit. Warum das so ist, wirst du spätestens nach unserem heutigen Gespräch wissen. Er studierte Humanmedizin an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und spezialisierte sich auf die Physik des neuromuskulären Systems bei Schmerzen des Bewegungsapparates. Außerdem ist er der Begründer der Myoreflex-Therapie, eine speziell konzipierte Therapie für Schmerzpatienten. Er kümmert sich auch als Mannschaftsarzt um die Gesundheit und die Fitness der Spieler der amerikanischen Fußballnationalmannschaft und vielen weiteren Profisportlern. Wenn du dich für das Thema Gesundheit, für deine Gesundheit interessierst, dann darfst du diese Folge auf keinen Fall verpassen. Lass uns direkt reinstarten. Ich sage ganz herzlich willkommen bei uns hier in der Show, Dr. Kurt Mosetta. Schön, dass du hier bei uns bist. Wo steckst du gerade und wie geht's dir?
Bin gerade in Konstanz und also mir geht es heute sehr gut, obwohl ich mich mit Dingen beschäftigen muss, die eigentlich nicht zu meinem Metier sind. Aber naja, ich habe dann ja nicht gute Leute, die das können, was ich nicht kann.
Okay, was heißt das? Was ist so dein Metier, wo du gar nicht drin bist?
Also so Elektrik und Installation und dann eigentlich auch so tiefere Einsicht in den Computer. Das heißt, ich kann schon telefonieren, kann alles Notwendige bedienen. Aber sonst ist dann da die Frau Dr. Herrmann, das ist eine Ingenieurin, die hat Festkörperphysik studiert, die ist die eine. Und dann haben wir nochmal so IT-Leute, die uns helfen. Das heißt, also ich kriege dann den Computer, ich kann alles an- und ausschalten, meine Präsentationen machen. Aber wenn was nicht läuft, ist immer jemand da, der sich dann darum kümmert.
Ist doch geil, wenn du
Ja.
so um dich herum strukturieren
Ja.
kannst. Wir alle haben Dinge, in denen wir nicht gut sind, und wir alle haben dann natürlich auch richtig gute Stärken, Dinge, die uns interessieren, wo wir gut drin sind.
Genau.
Und dein Thema ja ist ja sehr vielseitig. Also es ist krass. Ich habe mich für die Vorbereitung ja ein bisschen mit dir beschäftigen wollen, aber du bist so vielseitig. Aber ich denke jetzt mal rund um das Thema Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit. Du bist ja interdisziplinär unterwegs, das heißt, ganz viele verschiedene Elemente nimmst du aus verschiedenen Wissenschaften, packst die zusammen und hast so ja eine einzigartige Therapie auch entwickelt, die Myoreflextherapie. Aber vielleicht kannst du mal mit deinen eigenen Worten beschreiben, was machst du denn, wenn du jetzt im Urlaub bist und Leute kommen auf dich zu, du lernst Menschen kennen. Wie beschreibst du denen, was du machst? Jetzt ohne einfach, dass du sagst, okay, ich bin Doktor, ich bin Arzt. Also, wie beschreibst du denen das?
Immer einen Schritt zurück. Mein Papa war Physiker und Ingenieur. Und als kleine Kinder haben wir Albert Einstein, Heisenberg, Max Planck gelesen, keine Kinderbücher. Avesta und Bhagavad Gita. Und der Werner Heisenberg hat was Schönes beschrieben. Immer da, wo sich Wissen aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Denksystemen trifft und begegnet. Und wirklich miteinander in Interaktion kommt, ist die Grundlage für was Neues. Und unabhängig vom religiösen und vom kulturellen Hintergrund ohne Wertesystem. Und in der Begegnung entsteht was Neues. Und so würde ich sagen, meine Idee von Anfang an war, Brücke zu bauen. Eine Brücke von Ayurveda und Erfahrungsmedizin in unseren Kulturkreis, in unsere Medizin, aber auch eine Brücke Dinge, die dort beschrieben sind, mit wirklicher Wissenschaft besser zu verstehen. Und die Wissenschaft ist dann nicht unbedingt die Leitlinienmedizin, sondern das sind dann moderne Papers. Also zum Beispiel ein uraltes Wissen über Darm- und Stoffwechselgesundheit aus Asien hat heute Hochkonjunktur. Wenn man jetzt die Mikrobiota, das Mikrobiom und das Metabolom beforscht. Und jetzt weiß man da ganz viel, aber dieses Wissen ist in die klassische Medizin, auch ins Medizinstudium, noch zu wenig integriert. Und jetzt braucht es auch dort eine Übersetzung. Und so sehe ich mich eigentlich als Bindeglied zwischen unterschiedlichen Fachbereichen und wichtig auch fachübergreifend. Direkt zu deiner Frage. Ich bin eigentlich eine Mischung aus Physio und Arzt und Heilpraktiker und Forscher. Und da fühle ich mich sehr wohl, denn an jeder von den Enden lernt man was Neues dazu. Und an jeder Schnittstelle kooperiert man und lernt man mit Menschen in andere Bereiche, zum Beispiel die FX-Meyer-Ärzte oder Labormediziner. Oder aktuell mit der Marion Schneider, das ist eine Immunologin, Toxikologin, Intensivmedizinerin. Da denkt man ja, was hat es denn mit ihr zu tun? Ja, das hat damit zu tun, dass man unseren Arbeitsbereich besser verstehe, dass man noch besser verstehen könne, wie kann man denn die Mitochondrien untersuchen? Und also Hightech. Und wie kann man diese Untersuchungen umsetzen in die Klinik? Und das ist eigentlich unser Anliegen, wie man eigentlich wichtige Erkenntnisse in den praktischen Alltag integriert und tatsächlich ein Know-how-Transfer für den Patienten umsetzt. Und die UNESCO hat ein Buch von uns übersetzt und die hat es schön geschrieben. Es ist ein Konzept. In diesem Konzept stecke die Füße in der Wissenschaft und mit der Füße in der Wissenschaft wird es trotzdem praktizierbar. Und zwar für Kinder, für Senioren, für alle. Nicht nur für einen Profisportler, sondern eigentlich für alle. Und deshalb gibt es ein Übungssystem mit der Kraft in der Dehnung. Das machen Kinder in der Schule, am besten im Kindergarten. Das machen Profis, die in der Champions League spielen. Das können Senioren im Altersheim machen. Und darum geht es, wie können wir eigentlich Erkenntnisse nutzbar machen. Und so sehe ich mich eigentlich gar nicht im klassischen Beruf. Und auch in der Ausbildung bemühen wir uns, dass Physiotherapeuten, Osteopathen, Ärzte, Neurologen, Yoga-Lehrer und vielleicht sogar noch ein Shaolin-Mönch miteinander im Schulraum sitzen. Vielleicht sogar noch zwei ITler dabei. Und so eine heterogene Gruppe ist extrem fruchtbar, weil man im mehrfachen Sinne voneinander lernt. Deshalb bin ich eigentlich gar nicht so im klassischen Beruf, sondern ich sehe mich so als Botschafter zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen.
Wow. Ja, das sind ein paar interessante Dinge gesagt, Kurt. Also erstmal dieses interdisziplinäre Denken und auch diese verschiedenen Bereiche zusammenzupacken. Ich finde das ganz wichtig. Also das mache ich ja auch in meiner Arbeit, wenn es um Transformation, um Entwicklung und Heilung geht. Und du machst es letztendlich auf das ganze Thema Gesundheit, ja, was alles dazugehört. Und das ist ja so breit auch. Wie hast du dir all dieses Wissen angeeignet? Also ich muss mir vorstellen, angenommen, man will das jetzt studieren. Da reicht ja ein Studium als Arzt nicht, weil da kommen noch ganz viele andere Sachen dazu, die nicht im Studium gelernt werden. Wie bist du dazu gekommen?
Die Geschichte war so, dass mein Papa ja schwer krank war und er hatte 1951 einen Unfall, dann die Diagnose Multiple Sklerose, chronischer Schmerz und Rollstuhl. Und ich habe eigentlich die klassische Herangehensweise erlebt, neurologisch, mit Medikamenten und mit dem Kampf gegen eine Krankheit. Und der Krampf, der hat eigentlich dazu geführt, dass er 24 Jahre im Rollstuhl gesessen ist. Deshalb war das zuerst mal einen Schritt weg nach Asien. Da habe ich ganz tolle Ayurveda-Lehrer kennengelernt.
Ja,
Ich
warst
war
du da?
da in Nepal.
Wie alt warst du da? Dass ich mir das so, dass wir uns
Genau,
das so
ja,
vorstellen können. Dein Vater war
da war
krank,
ich
ja.
dann 19.
19. Und du
Genau.
bist mit 19 dann schon rüber nach
Und
Asien. Allein oder mit deinem Bruder?
nee, da war ich allein. Und
Okay.
da wollte ich eigentlich immer hin. Ich wollte eigentlich schon auswandern. Genau, aber es war eigentlich gut, dass ich ordentlich die Schule fertig machte und 19, 20. Dann habe ich Dinge gesehen, die ich nicht verstanden habe. Ich habe gesehen, dass da Menschen kommen mit Multiple Sklerose, Hinterhof in Kathmandu, Leute mit Tumoren und Leute mit Morbus Parkinson. Und ich habe gedacht, was tun die Leute denn hier? Ich habe dumme Fragen gestellt, ich war europäisch, westlich, arrogant. Und ich war sprachlos. Aber ich bin trotzdem immer wieder gekommen. Ich wurde eigentlich raus im Raum rausgejagt. Ich wurde weggeschickt. Ich habe immer noch dumme Fragen gestellt. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass ich ignorant war. Und dieser Dr. Mann hat gesagt, was bildet ihr euch nicht ein auf eure Wissenschaft? Ihr habt Kurzzeitbeobachtungen und wir haben Langzeit beobachtet. Die Frage ist, was ist denn Wissenschaft? Und die Arbeitshypothese damals war, Ernährung ist ein Schlüssel, Bewegung und Training ist eine essentielle Zutat für Gesundheit. Die Ernährung nährt den Darm. Ein gesunder Darm prägt den Stoffwechsel. Der Stoffwechsel sitzt in der Leber und erst wenn das alles Schieflage hat, dieses Ökosystem, dann schlägt es irgendwie ein im Gehirn und Krankheit ist erst die Folge, wenn man nicht versteht, was eigentlich passiert ist. Tja, es war natürlich eine harte Vorstellung. Die zweite harte Vorstellung war, hör mal her, ob die Erkrankung Morbus Parkinson heißt oder Multiple Sklerose oder Krebs, die haben einen gemeinsamen Nenner. Und der gemeinsame Nenner, der liegt im Stoffwechsel, der liegt im Darm. Und deshalb braucht man einen anderen Lebensstil. Und dann war eine klare Aussage, mit dem, was ihr esst, macht ihr euch krank in Europa. Und die erste Amtshandlung dort war, Pizza, Pasta, Cola-Ban, Fruchtsäfte wurde eliminiert. Und dann gab es Suppe und Gemüse und Kräuterpille. Dann sagt ja, aber all die Vitamine, das kümmert dich nicht um die Vitamine. Die wirklich wertvolle Dinge, die kommen aus der Pflanze erst raus, wenn man das kocht, außer Heidelbeere, Goji-Beere und so weiter. Und ich war fassungslos. Ich konnte es natürlich gar nicht glauben. Und trotzdem habe ich gesehen, das funktioniert dort. Parallel bin ich dann in Deutschland mit meinem Papa an einen Lehrer gerade. Das war ein Atlas-Therapeut und ein Biokinematiker. Und die haben meinen Papa anguckt, haben gesagt, das
Was macht
hängt mit
der
dem
Bio? Das habe ich
Un
noch nie gehört, das Wort Bio. Was?
Biokinematik.
Was ist
Also
denn das?
Atlas wäre hier oben der erste Halswirbel. Und da
Ja.
gab es Leute, die diesen ersten Halswirbel manipulieren.
Okay.
Und die haben gedacht, ja, bei Beschleunigungsverletzungen kann es eben hier diese Kopfgelenke aus dem Lot heben. Und dann haben die meinen Papa angesehen und haben festgestellt, ja, der muss einen Unfall gehabt haben. Also 1987 war das dann. Das war dann eigentlich der Moment, wo ich, um das besser zu verstehen, auch beschlossen habe, Medizin zu studieren. Also eine Brücke zwischen Asien und Europa. Und ich habe natürlich Medizin studiert, nicht um Arzt zu werden, sondern um besser zu verstehen, wie man hier denkt. Und mir war auch klar, ich muss besser verstehen, was die tun in unserem Kulturkreis. Und Biokinematik war ein Walter Packy in Freiburg, Tilman Görtler in Badenweiler. Und die war also auch der Überzeugung, dass die Gelenke eine Rolle spielen, dass die Gelenke blockiert sein können. Aber in meiner Welt waren das nicht Gelenke. Die Gelenke sind für mich wie eine Deichsel in einer Pferdekutsche. Das heißt, wenn die Deichsel klemmt, und wenn die Kutsche nicht gut läuft, muss ich nach dem Pferdchen gucken. Das wären die Muskeln. Und wenn die nicht gut läuft, dann muss ich noch nach dem Kutscher schauen, der die Zügel hält. Das war eine ganz einfache Metapher. Und in Asien habe ich Linien gesehen, Meridiane und Akupunkturpunkte. Für die Asiaten waren das Energieflüsse. Jetzt kommt ein spannender Link. Mein Papa war Physiker und Elektroingenieur. Und ich habe als Kind und Jugendlicher 15, 16-jähriger abenteuerliche Experimente gemacht mit Magneten, mit Strom, was vielleicht alle mal im Unterricht gesehen haben, wenn man Magnete hat, tun sich die Eisenspäne ausrichten. Genau, also noch einfach. Und da habe ich gedacht, aber wenn die sich ausrichtet zwischen zwei Magneten und ich baue eigentlich sozusagen dreidimensionale Würfel, dann müsste die Späne fliegen. Also dann schweben die. Aber da ist der Magnet zu schwach und dann habe ich das aufgeladen mit Strom, mit Spulen. Und so war ich eigentlich ein Physikfreak. Deshalb waren diese Linien für mich Vektoren, also Linien, und die Akupunkturpunkte waren eigentlich Attraktoren, also Drehpunkte. Und ein einfaches Beispiel wäre ein Quadrat oder ein Rechteck. Und wenn die Seite sich schön entspreche, habe ich immer 90 Grad Winkel. Aber was passiert, wenn sich eine Seitenlänge verändert? Dann verändert sich der Winkel. Und für mich war jetzt dieses Akupunktursystem eine dreidimensionale Vektorrechnung. Und jetzt wird ja klar, wenn ein Vektor zu kurz wird, meinetwegen vorne, die Bauchmuskulatur, Hüftbeuger, mein Papa, der immer sitzt und der in sich eingefallen ist, dann verändern sich die Winkel. Ein Winkel tut weh, Gelenken, in Blutgefäßen, das heißt Fehlbelastung. Wenn allerdings eine Achse nach vorne zieht, muss hier eine andere Gegenspanne, dass das System nicht kollabiert. Und so war dann eigentlich für mich verständlich, dass wenn es hinten wehtut, haben die vorne behandelt. Wenn es vorne wehtut, haben die hinten behandelt. Und dann gab es eine einfache Regel. Vorne, hinten, links, rechts, oben, unten, innen, außen. Also unglaublich. Und das ist ja banal, aber mit der Vektorrechnung macht es Sinn. Und Biokinematik heißt, dass man dann mit der Bewegungsgesetze sowas berechnen kann. Das hat der Herr Packi in Freiburg begründet. Und dann war ich jeden Tag beim Herrn Packi, jeden Tag beim Herrn Görtler. Und ich war aber immer der Überzeugung, dass sie nicht Gelenke und nicht Knochen, sondern wenn ich die Muskeln und die Faszien behandle als eine Einheit, dann sollte es möglich sein, egal wie lang eine traumatische Fehlstellung schon dauert, gegen zu regulieren. Und so war eigentlich ein Experiment. Mein Papa, ich habe ihn jeden Tag behandelt und auch nach 36 Jahren chronischem Schmerz, 24 Jahre Rollstuhl, hat er wieder laufen gelernt.
Wow,
Aber
okay.
ganz ehrlich, haben wir da noch nicht so viel gewusst. Aber diese Veränderung, die war eben notwendig, um neugierig zu sein, besser zu verstehen, was passiert da, wie funktioniert es genau mit der Vektorrechnung. Wie sind die neuromuskulären Muster? Und dann ist eben die Neugier entstanden. Und die Medizin, das klassische Medizinstudium, hat eine Königsdisziplin Anatomie und Physiologie. Und in der Anatomie lernt man eigentlich die Muskeln an der Leiche. Aber das Spannende ist funktionelle Anatomie, die Muskeln und die Sehnen und die Faszien im Lebendigen. Und dann ist man nah an Bewegungsgesetzmäßigkeiten. Und deshalb war die klassische Medizin unglaublich spannend. Anatomie, Physiologie, Neurobiologie, Biochemie. Das war der eine Teil. Und dann durfte ich die Kräuter und die Pflanzen aus Nepal mitbringen nach Europa. Und bei einem Freund von meinem Papa beforschen. Der war in der Charité. Und dieser Werner Reuter kam fast aus dem gleichen Dorf wie mein Papa. Und wollte immer alles tun, dass dieser Freund von ihm wieder gesund wird. Aber irgendwie war alles gescheitert. Und nachdem der wieder sich bewegt hat und aufgestanden ist und ein paar Schritte gelaufen hat, hat er gesagt, lieber Kurt, ich weiß zwar nicht, was du da tust, aber das untersuchen wir. Also dann habe ich gesagt, ja, ich bringe einfach alles mit. Und so kam die Kräutermedizin, also die erste Phytopharmaka. Wir haben die molekulare Naturstoffe genannt. Heute heißt es sekundäre Pflanzenstoffe. Und die haben wir dann angefangen zu untersuchen. Und das hat dann schon begonnen, also so 1990, 91, durfte man die eigentlich untersuchen. Und deshalb haben wir dort schon Weihrauchharz, Boswellia, Kurkumin, Reishi und Cordyceps, Myrobalan und solche Dinge auf dem Radar gehabt.
Cordyceps, ja, Vitalpilze, da habe ich auch mal eine Podcast-Episode gemacht. Das
Genau.
ist auch wieder, also nur schon das ist ja eine Welt für sich.
Ja. Das ist eine Welt für sich und war natürlich, ich war erstaunt und ehrlich gesagt, ich habe ja nichts geglaubt. Ich habe gedacht, wenn das wahr wäre, würde mir es im Westen wissen. Aber mir wusste es eben nicht. Und heute wissen wir, dass es wahr ist. Und heute verstehen wir die Erfahrungsmedizin, die sehr detailliert ausgefeilt war, viel besser, indem man diese Phytopharmaka beforschen konnte. Und jetzt gibt es halt spannende Dinge, zum Beispiel, da ist der Felix Post auch mitverbandelt. Man kann mit dem Herrn Schacabay an der Ludwig-Maximilian-Universität, kann man diese Dinge beforschen. Oder beim Professor Ammon in der Immunologie und Pharmakologie in Tübingen. Und jetzt können wir sagen, praxisrelevant, Weihrauch und Kurkumin und so Ananasenzyme, die wirken richtig stark. Diese Phytopharmaka wirken stärker und besser, multi-target an unterschiedlicher Stelle, mit weniger Nebenwirkungen als viele Medikamente wie Voltaren, Diclofenac und Ibuprofen und Cortison. Und das wäre jetzt der Transfer. Ja, das wirkt. Heute wissen wir sogar, wie es wirkt, dass es wirkt und in Kombination wirkt. Jetzt gibt es tolle Studien, richtig gut, Doppelblindstudien. Und jetzt geht es um den Transfer zum Mensch. Und im Profisport gibt es breite Einsatz. Und der Profisport ist Botschafter, dass unsere Patienten genau das verordnet kriegen. Das wäre jetzt so eine Schleife: Erfahrungsmedizin, Wissenschaft und Transfer. Und dann die Nutzung im Alltag und für Menschen mit Schmerzen und Entzündungen und rheumatische Erkrankungen.
Okay, wow, dann geht es nochmal wahrscheinlich 10 Jahre, bis es in den Büchern im Studium ist, oder? Das ist ein langer Weg, aber es ist
Genau.
ein langer Weg, ne?
Ja.
Das ist krass. Aber das ist gerade gut beschrieben, diese Wissenserfahrung, die Forschung und dann den Transfer, ja, das ist alles so ineinander hineinfließen, dass es natürlich ein Prozess ist, der über viele Jahre hinweg geht. Das ist krass. Also das heißt, so bist du dann vom einen zum anderen Thema und
Genau.
wieder in anderen Bereichen gekommen. Ein anderer weiterer Bereich ist ja auch die Psyche, ja, das Innere eines Menschen, das Bewusstsein. Ich habe gesehen, eure Philosophie ist, man kann das eine nicht vom anderen trennen, also der Körper und der Geist, das kannst du nicht voneinander trennen. Wie bist du dann zu in den Bereich gekommen zum Beispiel? Ja? War das auch vom Osten her schon, was du so ein bisschen mitbekommen hast von der Philosophie dort? Oder an welchem Zeitpunkt hast du für dich so die Erfahrung gemacht, okay, ja, das ist ja schon auch, also alte Wunden, die nicht geheilt wurden, Traumata, das ist schon auch wichtig für die Gesundheit und das irgendwie spielt das miteinander zusammen. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Das ist eine fantastische Frage. Und es war ein Prozess. Prozess Nummer eins war, dass unser Papa, auch als Philosoph, wir haben halt Bücher gekriegt über vergleichende Religionswissenschaften und Philosophie und Meditation. Deshalb waren wir vertraut mit Meditation, prinzipiell. Nummer eins. Das heißt, man hat einen offenen Geist. Aber der war noch nicht bewusst im Alltag. Dann habe ich gesehen in Nepal und Sikkim und Tibet, dass die gar nicht trennen zwischen Psyche und zwischen Körper. Und jetzt war was Spannendes, die haben eher vom somatopsychischen Weg gesprochen. Die haben gesagt, wenn der Darm krank ist, dann gibt es Giftstoffe und dann leidet das Gehirn. Habe ich mir noch nicht geglaubt, aber lassen wir mal so stehen. Dann habe ich meinen Papa behandelt und dem ging es ein bisschen besser. Dann gab es in Freiburg einen Professor Gottfried Fischer. Das waren klinische Psychologie und Psychotraumatologie. Und das musste man belegen. 1988 ist das in der Vorklinik ein Fach. Und dann hat der Gottfried Fischer eine Doktorarbeit mir angeboten über Misserfolgsforschung in der Psychotherapie. Also, und ich war ja kritisch zu der Medizin. Das hat mich interessiert. Und dann hat er mich gefragt, Herr Mosseder, Sie behandeln Ihren Vater irgendwie? Er hat mich mal gesucht, dann war ich nicht da, gerade in Nepal. Dann hat ihm das meine Mama erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, was war denn dann, was war denn da noch? Also außer der Behinderung, gesagt, ja, was soll das sein? Fehlbehandlung, Rollstuhl, also regen Sie sich nicht auf. Gab es noch was in der Familie? Er sagt, ja. Er sagt, ja, was? Hat er einen Bruder oder Schwester gehabt? Er sagt, ja, einen Bruder. Ja, was ist mit dem passiert? Ja, der wurde erschossen. Ich sagte, ja, aber was? Er hat gesagt, rege Sie sich nicht auf, setzen Sie sich. Er hat gesagt, aber was hat denn der Zwillingsbruder mit der Erkrankung vom Papa zu tun? Er sagt, rege Sie sich nicht auf. Also war was Spannendes. Das heißt, er hat gesagt, also wir reden mal darüber. Hat Ihr Papa darüber geredet? Er sagt, nie. Und er hat weder mit meinem Bruder und nicht mit mir und auch nicht mit meiner Mama darüber geredet, das jetzt. Er seinen Zwillingsbruder verloren hat und dass ein SS-Offizier ihn in den Rücken erschossen hat. Er hat sich auch nie darüber beklagt, dass die Familie die eigentlich einen gewissen Widerstand geleistet hat, da enteignet wurde. Er hat es einfach pazifistisch ertragen. Dann hat der Gottfried Fischer meinen Papa einbestellt, meine Ma. Und dann konnte mein Papa das erste Mal darüber reden. Und jetzt war eben wichtig zu verstehen, der erste traumatische Impact für meinen Vater war der Tod von seinem Zwillingsbruder. 1944, 45. Dann hatte er einen körperlichen Unfall, 1951, eine Drehbeschleunigung. Aber das erste psychoemotionale Trauma hat die Ressourcen für die Reparatur und Regeneration gehemmt. Dann kam ein körperliches Trauma. Und dann, so haben wir es Stück für Stück verstanden. Er hat das Institut für Psychotraumatologie gegründet, 1986 in Freiburg, dass eben die Biografie der Ereignisse, die Ätiologie in der Geschichte Spuren hinterlässt. Dann vergisst man die, man kompensiert es, aber eines Tages kommt es wieder raus.
Patrick hier, nur ganz kurz. Wenn du gerade meinen Podcast hier hörst, dann schenk dir selbst einen Moment deine Aufmerksamkeit. Was findest du schlimmer? Lange, nervige Werbeunterbrechungen? Oder einen Job, der nicht deiner wahren Leidenschaft entspricht? Oder eine Beziehung, in der du dich verstellen musst, nicht authentisch sein kannst, um nicht alleine dazustehen? Oder ein Leben, in dem du innerlich unruhig und nie so richtig entspannt bist? Denn genauso gut könntest du dich jetzt mit einer einzigen Entscheidung auf den Weg machen. Ja, auf den Weg hin zu einem Leben, bei dem du morgens aufstehst und du schon wieder denkst, Mensch, ist das ein geiles Leben. Ja, ein Leben, in dem du deine Werte kennst, nach ihnen lebst und dich jeden Tag der Vision deines Lebens ein Stück näherst. Die Wahl liegt bei dir. Wenn das für dich spannend klingt, dann bewirb dich für das Human Elevation Mentoring und arbeite für 12 Wochen sehr intensiv mit mir zusammen. Der erste Schritt ist ein Beratungsgespräch, respektive ein kostenloses Klarheitsgespräch. Den Link dazu findest du unten in der Infobox, in der Shownotes oder einfach auf www.patrickreiser.com und dann dort auf das Human Elevation Mentoring anklicken und dann den kostenlosen Klarheitscall buchen. Ich freue mich, dich auf der anderen Seite zu sehen. Und jetzt lass uns weitermachen. Ich freue mich auf den nächsten Teil dieser Podcast-Episode.
Und so kam es dazu, er war ein Schüler von Tore von Uexküll. Der Tore von Uexküll hat dann im Hintergrund auch noch, also Psychosomatik, unsere Doktorarbeit mitbetreut. Nachher hatte Michael Wirsching, auch ein Psychosomatiker. Und da ist der Begriff zur Gleichheit entstanden. Nicht Psyche und dann ein Interpret, der sich in den Körper projiziert, sondern das ist online eine Zugleichheit zwischen seelischem und psychischem und körperlichen. Eine Online-Situation, wo ein Stress, den wir empfinden, unmittelbar im Darm und im Körper Gestalt annimmt. Nicht wenn dann, sondern zugleich und
Gleichzeitig,
hinzu
also vielleicht ganz kurz
gleichzeitig.
nochmal, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Du sagst online, da habe ich dich nicht ganz verstanden, was du damit meinst. Also ich glaube, dich zu verstehen, dass alles gleichzeitig
Genau, ja.
in die, also etwas passiert, ein Trauma,
Genau.
egal ob körperlich oder seelisch, egal
Ja,
von welcher Seite, aber es
genau.
passiert in allen Schichten von
In
uns.
allen Schichten. In
Ja,
allen Schichten und
genau.
dann online war die Metapher, dass dann unsere Stresshormone, unser Gehirn, die Angst, die Emotion, die Muskelspannung und der Darm im gleichen Bruchteil der Sekunde miteinander kommunizieren. Und die sind nicht wenn dann und auch nicht nachgeschaltet, auch ohne Hierarchie, sondern die sind online. Das bedeutet, dass alle zugleich informiert sind. Und deshalb hinterlässt es Spuren. Und diese Spuren, die stecken dann im Muskeltonus. Die stecken dann eigentlich in eine kompensatorische Anspannung. Man spannt an, man will sich schützen, man will sich verteidigen oder kämpfen. Und manchmal geht es nicht im Trauma, dann steckt es noch drinnen. Deshalb wäre dann das Trauma nicht einfach nur im Muskel oder in der Faszie oder im Hirn, sondern im Handlungsmuster. Das Handlungsmuster, das
Verhaltensmuster auch,
ein
ja.
Verhaltungsmuster.
Ja.
Und dann, wenn man sich sozusagen so empfindet, kann man ja nicht nur so im Alltag überleben, dann versucht man zu kompensieren. Und dann so entstehen unterschiedliche Kompensationsmechanismen. Also zum Beispiel bei unserem Vater dann, der konnte einfach nicht schlafen. Das heißt, das System war mir hyperarousal. Und das
Ja,
erleben wir bei
immerhin eine
vielen Menschen
Hyperfunktion, also
nach dem Unfall
Dauerstress könnte man
ganz
sagen,
genau.
oft,
Und das
ja.
Hyperarousal ist nicht Krankheit, sondern das ist ein physiologischer Wachsamkeitszyklus. Nur wenn man immer im Hyperarousal ist, wird man nicht schlafen. Und dann wird man schlaflos. Aber wenn man
Das ist ein
schlaflos ist,
Traumasymptom.
genau, dann hat man weniger Regeneration und dann wird man krank. Aber zusammenfassend, Ätiologie, Psychotraumatologie, dass die lebensgeschichtliche, biografische Ereignisse und die Lebensumstände sich im Körper widerspiegeln und dass sie dort eigentlich in einer Zugleichheit Gestalt annehmen. Und dann wird klar, dass ich nicht einfach nur einen Gelenkschmerz bekämpfen kann oder auch nicht einfach nur sagen kann, oh ja, hier ist im Gehirn eine Region, die Amygdala, die dreht durch, wenn man Angst hat und die beruhigen wir jetzt. Nein, das ist ein komplexes Ökosystem. Und das Ökosystem, das wäre jetzt ein biopsychosoziales Ökosystem von Thore von Exkühl. Aber dieses Ökosystem war in anderer Worte auch im Ayurveda und in der chinesischen Medizin. Und heute wissen wir mit moderner Forschung, dass der Darm und die Leber, die Energiekraftwerke der Zelle und die Verbindungen zum Gehirn ebenfalls wie ein Ökosystem zu sehen sind. Aber wenn es ein Ökosystem ist, dann nützt es nichts, wenn ich irgendwie eine Auffälligkeit im Ökosystem mit einer Rakete beschieße.
Ja. Das ist ein typisches Beispiel. Man hat Krebs und jetzt macht man eine Therapie und beschießt diesen Krebs ja mit dieser Rakete. Das habe ich jetzt interpretiert, herausgenommen. Und das alleine, natürlich kann das wichtig sein und man muss das individuell anschauen, aber gleichzeitig, parallel, macht das eben sehr viel Sinn, wenn ich Krebs habe, dass ich dann vielleicht auch eine Psychotherapie mache. Ja, mal schauen, was ist denn in meiner Geschichte passiert, bei meinen Eltern. Ja, es kann auch transgenerational sein. Es kann ja sein, dass mein Vater eine für sich überwältigende Erfahrung gemacht hat, das für sich nicht lösen konnte und dass das mir oder meiner Schwester vererbt wurde, das auch noch in mir ist. Also da gibt es ja eine ganze Geschichte, Historie, wie du sagst. Und das bedeutet, dass ich auch das anschaue, dass ich die Ernährung anschaue, dass ich all das berücksichtige, wenn ich merke, ich bin krank, ich habe Krebs oder etwas anderes, ja.
Und dann wäre man in dem Ökosystem, jetzt gibt es eine Feuerwehr und in der akuten Medizin ist unser Hochschulmedizinsystem sehr gut, Unfallchirurgie, Herzchirurgie, Notfallmedizin. Und dann kann man sehr wohl auch bei einer Tumorerkrankung als Feuerwehr mit einer Chemotherapie starten. Aber das Ganze will flankiert sein. Und dann braucht man die Überlegung, was war vielleicht die Wurzel, wo kam das her? Was waren Frühveränderungen? Deshalb braucht man flankierende Leitlinien. So formuliert es jetzt Professor Jörg Spitz oder auch einige tolle Onkologen. Wir brauchen flankierende Leitlinien, wo die Psyche und die Psychotherapie eine Rolle spielt. Und zwar nach vorne Psychoonkologie, aber auch rückwärts verstehend. Dann brauchen wir eine Ernährungsmedizin, wir brauchen eine Darmgesundheit, eine Stoffwechselgesundheit und dann brauchen wir Bewegung. Und es war vor 40 Jahren schon ein Konzept in Asien, dass Patienten mit Tumorerkrankungen und auch unter Chemo oder Bestrahlung Sport gemacht haben, moderat. Und wir haben das auch praktiziert. Heute ist das salonfähig. Heute wird klar, das gehört dazu. Das bedeutet, wir brauchen flankierende Leitlinie und es gibt eben nicht mehr eine Erkrankung und einen Spezialist und auch nicht mehr eine Autoimmunerkrankung und den Immunologe, sondern wir brauchen ein Team. Und dann muss man gucken, individualisiert, personalisiert, was passt wo. Und jetzt können wir sogar messen, molekularbiologisch, bei einem Tumor, bei einem Patienten, man nachweise, dass die Krebszellen zum Beispiel sehr, sehr sensibel sind auf die Mistel. Einer von 10, aber halt nicht alle. Bei einem vielleicht auf Vitamin C, bei einem anderen auf Kurkumin oder Boswellia. Gefährlich wäre, wenn man alle gleich behandelt. Es funktioniert eben nicht. Und gefährlich wäre, wenn man immer das Gleiche macht. Man müsse das anpassen. Und deshalb brauchen wir Labor, Psychotherapeut, Myoreflextherapie, ein Onkologe, der sozusagen das Akute behandelt. Und im Team wird der Patient ermächtigt, dass er selber wieder aktiv wird. Was kann ich tun? Das fragen fast alle. Ja, man kann viel tun. Nachdenken, anders einkaufen, Achtsamkeit, mehr Wasser trinken und sich langsam überlegen, wann hat es möglicherweise begonnen? Wann waren die ersten Symptome da, die ich noch nicht erkannt habe? Und deshalb gehört eine Schulung vom Patienten dazu. Und vielleicht ein Wort. Wir arbeiten ja auch mit Galactose. Das ist eigentlich so ein Monosaccharid. Das haben wir gefunden beim Rudolf Steiner und in Asien. Und 1875 gab es einen Apotheker in Paris, der Apollinaire Bouchard. Und der hat beschrieben, dass viele Menschen, die Diabetes entwickeln, das war der Begründer von der Diabetologie, und viele Menschen, die übergewichtig wären, dass die ein Zuckerproblem haben, eine Kohlenhydratintoleranz. Dann hat er ihnen den schlechten Zucker weggenommen, hat ihnen mehr Protein und wertvolle Fette gegeben und hat ihnen Ersatzkohlenhydrat Galactose gegeben. Und jetzt kommt's. Er hat beschrieben, man muss die Patienten schulen darüber, wie die Krankung entstanden ist und darüber, was sie tun können und wie sie mit Ernährungsmedizin einen entscheidenden Hebel in der Hand haben. Sie müssen sich beobachten. 1875. Und deshalb glaube ich, wenn die Gesundheit sich breiter entfalten soll, braucht es Schulung von den Betroffenen. Und mein Traum, meine Vision wäre, Schulfächer zu Körperwissen, Gehirnwissen, Ernährungswissen. Denn wenn man in der Schule das lernt, dann wird es eigentlich möglich, dass man die Gesundheit erhält, Salutologie, und dass man das Risiko für Erkrankungen reduziert und dass man im aktiveren Lebensstil weiß, wieso man Sport macht. Und meine Vision wäre tatsächlich, so früh wie möglich mit Kindern in der Schule einen guten Start zu machen.
Ja, damn, das würde ich direkt unterschreiben. Mit auch noch einem Fach, wo man sich besser einfach verstehen lernt,
Ja,
psychologisch,
ja,
Achtsamkeit,
ja.
Bewusstseinsentwicklung. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, das würde ich sofort einführen, wenn ich an der Macht wäre. Das Schulsystem, da habe ich auch schon einen Podcast gehabt mit Experten über das Schulsystem. Das ist auch krass. Man könnte so viel Gutes reinbringen, das würde so viel verändern für die nächsten Jahrzehnte, aber durch das das Schulsystem so komplex ist und da niemand so richtig die Verantwortung hat, weil, oder es ist sehr, sehr, sehr schwer, da was zu verändern, aber es passiert, denke ich, es braucht einfach sehr lange.
Ja, man braucht Geduld. Das ist nicht meine allergrößte
Ja, Geduld.
Stärke. Aber da gibt es
Genau.
zum Beispiel mit der Sabine Kubisch, das ist eine Hirnforscherin in Heidelberg. Die hat den Bildungsverlag und die hat für Kinder schon Zeichentrickfiguren. Die drei, die vier mit Hirnschmalz. Und das sind Zeichentrickfiguren. Und die sehe dann, wenn die den Hamburger essen, dann wäre sie müde. Aber wenn sie Beere essen, sind sie fit. Wenn sie ihre Impulse kontrollieren möchte, machen sie eine Kraft in der Dehnung, dann sind sie ruhiger. Und die Kinder haben das sehr gerne. Und das ist immerhin so klasse vom Bildungsverlag und vom Ministerium. Dann haben wir ein Büchlein geschrieben, das überforderte Kind, also nicht das kranke Kind, überforderte Kind und die Lösung für die ganze Familie, wie man eigentlich mit Umgangskultur, Achtsamkeit, Sport und Spiel und Ernährung Hilfe findet, se zur Selbsthilfe, zur Selbstregulation. Und das ist vielen verloren gegangen. Der Kinder ist verloren gegangen, aber die Lehrer stehen auch häufig mit dem Rücken zur Wand. Wenn alle zu viel Stress haben, und dann hilft Bewegung, dann hilft Übungen, dann hilft das Miteinander. Dann kann man miteinander Kräuter ernten oder miteinander eine Suppe kochen. Oder in Leipzig haben wir es so gemacht, dass dann die Kinder. Die Schule haben eine Patenschaft erhalten von den Spielern. Und dann durften die Kinder miteinander Sauerteigbrot backen. Und dann, wenn sie das miteinander tun und dann miteinander essen, dann hat man eine andere Umgangskultur, einen anderen Lebensraum. Und nur dann, wenn sich was Größeres verändert, hält man die Spur mit der Ernährung. Das kann man nicht loslösen. Das ist eben nicht ein einzelnes Band, sondern das ist ineinander verwoben. Deshalb wäre die Schule so schön, da hat man Zeit und
Ja, du sprichst einen anderen wichtigen Punkt wieder an, Kurt, wo ich sehe, was auch mit meiner Arbeit so einhergeht, dieses Individuum, ja, ist gut und recht. Wir haben viel den Fokus in unserer Gesellschaft auf das Individuum, aber das Individuum funktioniert im Kollektiv. Also das ist nicht voneinander zu trennen. Du kannst das Ich vom Du oder das Ich vom Wir nicht trennen. Und in diesem Wir, in diesem Gruppenzugehörigkeit, da kann auch, das ist ganz wichtig, ja, fühlt man sich sicher, fühlt man sich verbunden. Das ist auch sehr heilend, kann das sein? Und das ist, denke ich, auch wichtig für die Heilungsarbeit vor allem. Also, ich habe jetzt in den vergangenen Jahren auch sehr viel im Bereich der Gruppentherapie gemacht. Und das ist auch sehr spannend, wenn wir so einen Raum kreieren, in dem sich alle beteiligten Menschen, die da drin sind, sich sicher fühlen, sich öffnen können, weil sie wissen, sie werden nicht verurteilt. Man kann dann über bestimmte Dinge sprechen, wo der Schuh drückt zum Beispiel im Leben, ja. Und dann können wir aber alle voneinander ganz viel lernen. Und wenn wir gegenseitig uns unsere Aufmerksamkeit schenken, unsere Präsenz, sodass du in meinem Bewusstsein ein Zuhause findest und ich in deinem Bewusstsein ein Zuhause finde, dann kommen wir uns näher, findet Intimität statt. Und da kann schon sehr viel passieren. Das denkt man gar nicht, aber es kann so viel
Ja,
passieren, nur alleine auch dadurch.
und das ist eine Grundphilosophie bei uns, Heilung in Beziehung.
Ja.
Heilung in Beziehung und in einer Begegnung auf Augenhöhe. Und dann kann man den gesunden Kern berühren und dann kann sich die Heilung entfalten. Ich kann die nicht erzeugen. Und oft der Patient auch nicht. Aber wenn das in ein Feld entsteht und mir wurde noch gefördert von einer tollen Hirnforscherin, die Frau Professor Gertraud Teuchert-Noth, eine Neurobiologin, und die hat ganz viel geschrieben über ein soziales Gehirn. Das heißt, unser Gehirn reift in soziale Beziehungen und dann reift ein Konfliktdetektor in der soziale Interaktion. Und deshalb sind wir soziale Wesen und ein Baby erkennt sich im Angesicht von den anderen. Und deshalb ist Heilung, braucht einen Schutzraum, Sicherheit, ein Safe Place. Trauma ist ein unsicherer Platz, die Gesellschaft manchmal auch. Und das hast du schön beschrieben, dass dann innere Gruppe, Vertrauen, Sicherheit, Beziehung entsteht und dann kann ein Dialog entstehen. Und daraus eröffnet sich ein Feld, wo Heilung möglich wird. Aber dann ist Heilung nichts Äußeres, was jemand erzeugt, sondern es ist ein inneres Geschehen, wie ein kleines Flämmchen und man guckt, dass der Sauerstoff kriegt und man guckt, dass es eigentlich eine Rahmenbedingung hat, dass sich die Gesundheit wieder entfalten kann.
Okay, und jetzt nochmal auf deine Myoflex-Therapie eingehen. Das heißt, du hast alle diese Elemente zusammengepackt und was macht die dort konkret? Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Und was mich auch interessiert, ich meine, man sieht es ja auch bei euch auf der Website, was für Anwendungsgebiete ihr habt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene.
Vielleicht ein
Ja.
spannendes, genau, die mehr Versuche. Diese Vektorrechnung, diese Gleichgewichtssysteme, die im Alltag aus der Fuge geraten, zu verführen, dass sie sich wieder finden. Und jetzt gibt es so Schlüsselregionen, so eine Fernbedienung, wie ein inneres GPS ist hier oben verankert. Und unsere Arbeitshypothese
Kopf,
war,
hinten Kopf.
genau, in der Kopfgelenke. Und die
Kopfgelenke.
Idee war, dass Sehen und Hören, Gleichgewicht, Stress, Spannung im Kiefergelenk, Spannung im Nacken, eben nicht reguliert wird durch Reize, die von außen kommen, sondern dass das Gehirn immer vorhersagt, was passiert. Und dass man nur dann wahrnimmt, aktiv wahrnimmt, wenn ich mich dahin ausrichte. Der Mensch ist zuerst einmal ein sich ausrichtender Organismus. Also ich wende mich dir zu, dann gibt es Aufmerksamkeit, dann braucht es ein stabiles Bild, alle Sinne sind geschärft und dann kommt es rein. Und jetzt gab es im Jahr 2014 sogar einen Nobelpreis für das innere GPS, die Familie Moser aus Trondheim. Und einer in unserem Team, der Bo Kähler, kommt aus Trondheim. Und der hat dann dieses GPS mit Eye-Tracking, also nicht Marketing, sondern genaue Untersuchungen von der Auge, Blicksprünge und Pupille untersucht. Aber die Koordination, die notwendige Information, was senkrecht und waagrecht ist, kommt aus der Nackenmuskulatur. Und aus der Halsmuskulatur. Und das sind die Zügel vom Kutscher. Wenn der Kutscher die Zügel gut hält, dann richtet sich die Haltung auf. Wenn der Kutscher die Zügel gut hält, richtet sich die Wirbelsäule auf. Dann richtet sich der Organismus perfekt aus mit der Schwerkraft. Und dieser Kutscher mit der Zügel bestimmt, was die anderen Muskeln tun, die Pferdchen. Und jetzt gibt es eben Ackergäule. Es gibt mal einen Ackergaul, also einen Muskel, der viel zu schwach ist. Und ein Wildpferd, einer, der zu kurz und zu stark ist. Und wenn die aus dem Lot sind, ist klar, dass die Deichsel Probleme kriegt. Und wir versuchen jetzt, die Schwachstelle zu finden aus der Biografie, vielleicht ein Beugemirster oder ein Unfall. Und dann überlege man nach dem Unfall, gab es ein Schutzmuster? Also hier oben spannt man an, dass nichts bricht. Aber
Ja.
manchmal bleibt die Spannung drin stecken. Und deshalb lassen wir unsere Patienten da reinarbeiten. Wir halten einen Punkt und der fällt dagegen. Und dann darf er noch einmal dagegen fallen. Dann kommt eine Übung dazu. Und wir behandeln dann die Schnittstelle, wo Muskeln, Sehne, Faszien in die Verankerung zwischen Nerv und Knochen zusammenläuft. Und das wäre unsere Behandlungspunkte. Und die Hand ist ein taktiler Spiegel. Also wir behandeln den Punkt nicht mit Gewalt. Und der Effekt ist auch nicht, dass ich stark drücke. Der Effekt ist, dass diese Stelle, die sich der Wahrnehmung entzogen hat im Alltag, plötzlich wieder bewusst wird. Und so ist eigentlich eine Re-Education. Es ist eigentlich eine Erinnerung an eine bessere Haltung. Und mir vertraue absolut darauf, dass in jedem Mensch das integriert ist, eine Partitur, sich aufzurichten, eine Partitur von Gesundheit und dass verschiedene Ereignisse dazu führen, dass man gebeugt ist. Und jetzt versuchen wir das zu rekonstruieren. Dann bekommt ein Patient Übungen mit. Und wenn jetzt irgendwas ganz fest ist, da vorne zum Beispiel die Treppenmuskeln, dann behandeln wir die und lassen den Patienten reinatmen. Und wenn die hier sich verändern, dieses Drehmoment, verändert sich das Drehmoment im Becken. Das bedeutet, wenn das hier oben besser wird, habe ich eine spontane Entlastung auch im Iliosakralgelenk. Und jetzt versuchen wir, mit den Zügeln zu arbeiten und mit den Pferdchen zu arbeiten. Und dann versuchen wir, das schwächste Pferd zu trainieren, also die Schwachstelle, nicht die, die zu stark sind. Und wir versuchen, die, die zu fest sind, zur Ruhe zu bringen. Und wir sehen die Muskeln und die Faszien wie ein Orchester. Und die spielen zusammen, die synchronisieren sich. Jedes Instrument hört aufs andere. Und wenn aber eines im Alltag immer zu laut und zu schnell spielt und die Pause nicht einhält, dann stört es. Aber deshalb sind weder die Instrumente defekt, auch nicht die Orchestermusiker, sondern die Synchronisierung fehlt. Und wir versuchen, den inneren Dirigent wieder ins Spiel zu bringen.
Was für Menschen kommen da zu dir? Mit was für Beschwerden? Kopfschmerzen, Knieschmerzen, Nackenschmerzen, Tinnitus, Schwindel habe ich gesehen. Was sind
Genau.
so, also zu, wann muss ich zu dir kommen, wenn ich was habe?
Also
Oder zu
zu
euch?
Beginn waren es natürlich Patienten mit Schmerzen, Wirbelsäulebeschwerden, Bandscheibenvorfälle, Kniegelenk, Hüftgelenk, Störungen im GPS, also Tinnitus, Kiefergelenksstörungen, Migräne und so weiter. Die zweite Linie war dann, mein Papa war ja die Diagnose Multiple Sklerose. Und in unserer Arbeitshypothese war das nicht eine Autoimmunerkrankung, die vom heiteren Himmel fällt, sondern ein Ökosystem in Schieflage führt dazu, dass die Immunkompetenz und der Immunstoffwechsel Schieflage erleidet. Und deshalb haben wir das Ökosystem Darm, Ökosystem Stoffwechsel. Und nachdem er wieder gesund wurde und andere Patienten mit Autoimmunerkrankungen eben auch, wir haben am Anfang noch nicht so genau gewusst, wieso. Wir haben halt die Dinge so gemacht, wie jetzt der Professor Fischer, Ätiologie, und der Dr. Mana das beschrieben hat. Erste Idee aus der Biochemie. Aber dann kamen Menschen mit Autoimmunerkrankungen, und viele Patienten aus Norwegen, Dänemark, Schweden, die haben mehr Patienten mit MS und rheumatische Erkrankungen. Und dann gab es Korrelationen zur Ernährung im Landesinneren. In den Ländern gibt es mehr Erkrankungen als an der Küste, Omega-3 schützt. Im Norden gibt es mehr Autoimmunerkrankungen als am Äquator. Das hängt mit dem Vitamin D zusammen.
Ach, krass, was?
Genau.
Okay.
Und dann können wir heute die Darmgesundheit messen. Deshalb kamen dann viele Menschen mit verschiedenen Autoimmunerkrankungen. Und dann auch von der ersten Stunde Patienten mit Tumorerkrankungen. Und in diesem Sinne nicht, dass wir jetzt Onkologe wären. Wir können auch den Onkologen nicht ersetzen, aber wir können flankieren mit Ernährungsmedizin, mit Achtsamkeit, mit Stoffwechselmedizin, und mit Biografiearbeit, Stressbrücke erkennen und dann einige Stresskrankheiten, wieder in die Regulation bringen. Deshalb würde ich sagen, es ist Regulationsmedizin. Und so hat sich eigentlich das breite Spektrum an Menschen entwickelt. Solche, die fast 100 Jahre alt sind und kleine Kinder, die mit Startschwierigkeiten, mit Stress auf die Welt gekommen sind und dann bei der Geburt vielleicht einen Schiefhals haben oder eine Bewegungsdystonie oder verdeckte Unterzucker oder Kinder, die, wenn man sie zufüttert, plötzlich krank werden. Das hängt mit der Darmgesundheit zusammen. Und dann können
Okay.
wir messen, was sie besser nicht essen. Und dann machen wir es einfach mal ganz einfach so, wie in Asien, Getreidekleber weg und Kuhmilch weg.
Also
Und dann
Getreide, du meinst jetzt Gluten, ja,
Gluten,
keine.
genau.
Das ist schade für all die, die gerne Brot essen. Wobei es gibt natürlich auch ja, Brot ohne Gluten.
Sauerteigbrot.
Sauerteigbrot, gell, das ist gut.
Ja, ganz genau. Also deshalb ist so ein breites Spektrum.
Aber okay, jetzt hast du natürlich einen großen Loop aufgemacht, weil es gibt verschiedene Dinge, die uns nicht gut tun. Zucker sicher, da hast du auch ein Buch mitgeschrieben. Großes Thema. Und Gluten. Lass uns vielleicht ganz kurz das anschauen. Nicht, dass wir da zu sehr in die Tiefe gehen, weil das doch, oder um Kuhmilch auch noch, weil das doch drei Zutaten sind, die sehr viel konsumiert werden. Wo fangen wir an? Was ist da aus deiner Perspektive von all den drei das Ungesündeste, wenn man das so sagen kann?
Also, ist eine
Zucker,
Trias,
Kuhmilch
genau,
oder
ja. Also,
Brot?
Süßgetränke mit Maissirup, die sind super übel, denn Süßgetränke, Maissirup, die killen den Darm und die Leber und das Immunsystem und das Gehirn. Die schalten die Gene auf Krankheit und auf Sturm und die killen die Mitochondrien. Das ist ein super Feind, ein schneller Superfeind. Dann hat sich eigentlich die Nicht-Zöliakie-Glutenintoleranz hochgeschaukelt. Das heißt, die ganz alte Getreide, die Urgetreide, die hatte einen bestimmten Teil an Getreidekleber. Und der Mensch ist damit zurechtgekommen. Und einer von vielleicht 10.000 hat vielleicht mal eine Zöliakie gehabt. Selten, selten. Aber heute hat der hochgezüchtete Weizen und viele Produkte viel zu viel Getreidekleber. Dann noch eine zusätzlich modifizierte Substanz, das sind Amylase-Trypsin-Inhibitoren, da gibt es eine Kreuzreaktion. Und deshalb würde ich sagen, bei allen Autoimmunerkrankungen spielt eine sekundäre Nicht-Zöliakie-Glutenintoleranz eine Rolle. Das heißt, es lohnt sich wegzulassen auf Amaranth, Quinoa, Buchweizen, Hirse, Natural Eating oder Sauerteigbrot. Also häufig. Häufigkeit vielleicht nochmal. Für Gesunde. Im Profisport können wir alles messen. Wir untersuchen, ob jemand Nachtschattengewächse verträgt oder ob er Kuhmilch verträgt oder ob er Getreidekleber verträgt. Wir suchen, können den Darm untersuchen, selbst toxische Metabolite. Und dann haben wir Farbcodes am Buffet. Zwei Drittel von jungen, gesunden Frauen und Männern, die Profisportler, sollte das meiden. Dann sollte alle hellhäutige Menschen zu viel Fruchtzucker meiden und Süßgetränke reduzieren. Dann kommt die Kuhmilch dazu. Angenommen, man ist auf der Alm und hat eine Schafmilch oder eine Ziegenmilch, kleines Euter, oder eine Kuh, die weidet und Gras frisst und vielleicht 10 Liter Milch gibt, dann geht es wunderbar. Wenn allerdings die Kuh 70 Liter Milch produziert, 60 bis 70 Liter Milch, dann ist Casein verändert, das Eiweiß, zu viel Laktose, zu viel Insulin, insulinähnlicher Wachstumsfaktor. Und das reizt den Darm. Und wenn dann die Darmschleimhaut gereizt wird, reizt es auch den Zwilling von der Darmschleimhaut, das Mikrobiom in der Lunge, und den Drilling, das mukosale Immunsystem. Das sind dann HNO-Infekte und Drüseprobleme und dann immer wieder Heuschnupfen, Nase, Allergien. Das heißt, da mache ich eigentlich das, was meine Lehrer gemacht haben, Kuhmilch weg, Getreide weg. Und heute verstehen wir es besser und können es messen. Aber Fruchtzucker und dann glutenhaltiges Getreide, modernes Getreide. Und dann hochgezüchtete Kuhmilch lohnt sich's in den Trägestirn wegzulassen. An vierter Stelle kommen dann noch Nachtschattengewächse. Das heißt, wenn man zu viel Tomatensalat,
Tomaten, genau, wollte ich gerade sagen. Was,
also es
jetzt habe ich das
wäre
gerade nicht präsent, aber Tomaten weiß ich
Nachtschattengewächse,
es, ja.
genau, die haben solche kleine Harpune drin, Lektine.
Okay.
Und diese Lektine, die Harpune, können den Darm stören. Also Soja, Tomatensalat, dann Aubergine und Paprika. Die Erdbeere sind eigentlich ein Rosengewächs, gehöre eigentlich sonst noch zu den Nüsse, aber die verhalten sich auch wie ein Nachtschattengewächs. Wenn man die jetzt hat roh und man hat zwei oder drei oder vier, fünf miteinander, gibt es einen Overkill. Das ist vielleicht auch wichtig für die Zuhörer. Es geht nicht darum, dass man Unverträglichkeiten hat und den Rest vom Leben tragen muss. Das ist häufig ein Overload. Und wenn man das eine Weile weglässt, über eine Rotation, erholt sich das System. Und dann verträgt man Tomate schon, aber wenn man dann auch noch rohe Linse und eine rohe Paprika im Salat hat und dann noch Erdbeere, dann wird es zu viel. Das heißt,
Okay, spannend.
Nachtschattengewächse können tatsächlich Ärger machen. Eine geschickte Variante, man kann das lang verkochen. Man kann die Auberginen oder Paprika lang in Backofen tun, bis es dann so ganz durch sind. Dann geht es auch. Und man kann eben einmal in der Woche Tomatensalat essen und sonst hat man Tomatensoße, Tomatensuppe und alles Mögliche. Das heißt, wenn man es kocht, wird es gut. Und deshalb haben wir eine Hierarchie. Als Beispiel, Lionel Messi hat eine Nachtschattengewächsunverträglichkeit. Wenn der Getreidekleber hat, Nachtschattengewächse, dann wird er sich verletzen oder spielt schlecht. Und jetzt
Ah,
muss man sich
was? Okay,
vorstellen,
das ist auch noch spannend. Also, wie sich das dann auswirkt. Das heißt, der ist verletzungsanfälliger
und die fast
und spielt nicht mit dem
und
gleichen
spielen schlechter, die
Fokus.
kognitive Performance nimmt ab.
Ah, was?
Genau,
Okay, krass.
und deshalb ist so, wenn man diese Dinge nicht mal, früher hat man das bagatellisiert, dann hat man überlegt, gibt es das? Hildegard von Bingen war die erste mit den Nachtschattengewächse. Jetzt kann man aber das schön untersuchen, denn wenn der Getreidekleber, das Kloten oder wenn so Nachtschattengewächs nicht richtig verstoffwechselt werden kann, entstehen toxische Metabolite, also giftige Abbauprodukte. Und dann hat man eine Silent Intoxication im Darm. Und jetzt kommt was Wichtiges. Die hat man nicht auf dem Radar. Nur einer von 10 spürt was am Darm, denn dann kommt die Polizei und will das reparieren. Das heißt, die Silent Inflammation ist nicht Ursache, sondern die Folge. Aber wenn die Silent Inflammation lang anhält, wird der Darm löchriger. Dann entstehen Barrierestörungen. Aber wenn der Darm löchriger wird, können solche toxischen Metabolite vom Darm ins Blut und dann reagiert das Blut mit Antikörper und sagt, ich will das nicht im Blut. Und dann schlagen die Antikörper irgendwie mit benachbarter, verwandte Gewebe ein, zum Beispiel in der Schilddrüse. Dann entsteht eine Hashimoto. Die gute Nachricht heißt, wir können heute alles messen. Wir können die toxischen Metabolite, Phenol, Hippursäure und so weiter, TMAO, die können wir messen im Urin. Wir können messen, was die Bakterien tun. Wir können die Darmbakterien angucken. Wir können sogar messen, was die Darmbakterien mit dem Stoffwechsel tun. Und jetzt kommt's. Ein Urquell an Energie, der super Werkzeugkasten, sitzt im Darm. Und dann produziert der NAD Plus, wird Mitochondrien. Also das ist der Treibstoff. Kerosin und Reparaturfaktoren, Short-Chain-Fatty Acids und Butyrat. Der Darm, die Darmbakterien produzieren Vitamin K2 und Folsäure und Biotin. Die produzieren alles. Und
Das Darm, das ist das the game, ha? Das ist ein ganz wichtiger Spieler, klar,
Und
ja.
der macht eine epigenetische Reparatur. Der macht eine DNA-Reparatur. Also ist fantastisch. Deshalb bei jungen, gesunden Leuten, die Profisport machen, untersucht man das und macht es. Deshalb ist unser Plädoyer, also spätestens, wenn jemand krank ist, dann soll man das untersuchen. Jetzt was Wichtiges. Eins von 10 Kindern kriegt Durchfälle, wenn es das nicht verträgt. Eines von 10 Kindern kriegt eine Allergie. Eines von 10 Kindern kriegt rezidivierende Mittelohrinfekte. Eines von 10 Kindern kriegt Zahnschmerz. Eines von 10 Kindern entwickelt ein Rheuma. Und eins von 10 Kindern entwickelt einen Zustand wie eine Epilepsie. Das bedeutet, dass die Fernsteuerung im Darm, das waren die Worte damals von Dr. Mana, die wirkt sich je nach Familie und Genetik unterschiedlich aus. Und deshalb darf ich nicht nur ein Symptom bekämpfen, sondern versuche, dem nachzuforschen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Wissenschaft, Forschung, Labormedizin macht es möglich, dass wir alles untersuchen können, monitoren können und kontrollieren können. Die hoffnungsvolle Botschaft, wenn ich es weiß und die Leute schule, können die in der Rotation des Wicklers und dann heilt der Darm aus. Das heißt, der Darm heilt, diese Unverträglichkeit kann überwunden werden. Und dann kann ich, wenn ich den Overload reduziere, dann kann ich auch mal Tomate essen und ich darf auch mal Kuhmilch trinken und ich darf auch im Urlaub ein Croissant essen, wenn es nicht glutenfrei ist. Aber ich sollte nicht jeden Tag das essen. Das heißt, es ist eine wichtige Botschaft. Und Natural Eating heißt, das ist unser Glykoplan, so viel wie möglich natürlich, regional, saisonal und so wenig wie möglich verarbeitet. Und dann ist schon der erste große Schritt getan.
Dann ist man gut aufgestellt. Ja, du sprichst mich tatsächlich da an, weil ich esse fast jeden Tag eine Tomate und eine Paprika. Roh. Also ist es immer so, oder also ist es immer so, dass das letztendlich für den Organismus nicht gut ist, oder das hängt ist es von den, hängt es von der Genetik ab? Das habe ich jetzt noch
Das
nicht ganz verstanden, weil
hängt noch von.
wie würde ich das feststellen jetzt bei mir?
Das hängt noch von der Genetik ab. Das heißt, eine Tomate und eine Paprika kannst du
Pro
sicher gut
Tag.
verdauen. Genau. Wenn du jetzt allerdings im Frühjahr jeden Tag Tomatensalat hast und Paprika und noch Soja und vielleicht noch eine Aubergine, die so halb gar ist, dann erreicht es einen Peak und dann
Okay.
läuft es was über.
Okay.
Das heißt, moderat geht eigentlich alles. Und nur wenige Menschen, das können wir auch untersuchen, die vertragen es gar nicht. Und dann lohnt es sich mal eine Weile wegzulassen und dann wieder anzusetzen. Dann merkt man es. Das heißt, immer wenn man es eine Weile weglässt und der Gewöhnungseffekt nachlässt und man es dann wieder zuführt, merkt man, dass es einem nicht gut tut. Und dann würde ich sagen, fünfmal in der Woche oder viermal in der Woche, yes. Aber ich würde mir 2, 3 Tage Pause machen. Und dann würde ich mal Paprika und die Tomate lange in den Backofen. Maschinenofengemüse.
Okay, sehr spannend. Das ist auch ganz neu für mich gewesen. Macht ihr bei euch auch so Tests, wo ihr Bluttests macht und
Alles.
Urintests? Alles macht ihr bei euch.
Also wir haben auch eine ganz enge Zusammenarbeit mit der FX Meyer Ärzte, mit dem Henning Sator, der leitet dort die Akademie. Das ist eigentlich ein Darmmediziner. Und mit dem Burkhard Schütz, der hat ein großes Labor, Biovis. Und wir durften unsere Wünsche dort mit einbringen, was man gerne alles wissen möchte. Und dann kann man ein Basisprofil machen, ein Mikrobiom-Metabolom-Analyse. Dass es eben nicht zu teuer wird, das war auch was Wichtiges. Und gesagt, wenn ich alles untersuche, ist für den Patienten so teuer, dann ist die Frage, wie relevant ist das? Jetzt haben wir ein Cluster gemacht bei der MS oder beim Parkinson. Was ist häufig? Und dann kann man mit dem Basisprofil vom Darm und den Mitochondrien ganz viel sehen. Das heißt, ein günstiges Labor, überschaubares, ein maßgeschneidertes hilft, eigentlich eine Strategie einzuleiten. Oder auch bei Post-Covid. Das heißt, die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Labors, das ist jetzt Biovis oder Saluto, das ist eines im Sport mit dem Herr Wienicke, oder das Institut für medizinische Diagnostik in Berlin, da messen wir dann noch Schwermetalle. So können wir entscheiden, wann man was braucht. Und manchmal arbeiten wir schon viele Jahre mit Labors zusammen, die sogar zirkulierende Tumorzellen messen können. Eines in Hamburg, eines in Düsseldorf, ein anderes in Bayreuth bei Pachmann. Aber man brauche nicht immer alles, aber man brauche eine gute Anamnese, die Geschichte vom Patient und dann entscheidet man, was brauchen wir denn. Wir möchten immer gern Geld sparen, dass ich nicht zu viel für Diagnostik brauche und dass ich mir genau überlege, welche ist denn notwendig. Und wenn man dann was findet, kann man noch weiter in die Tiefe gehen. Aber man kann das heute, das ist die gute Botschaft, messen, monitoren und kontrollieren.
Das ist cool, weil ich wollte jetzt tatsächlich wieder mal mich komplett durchchecken lassen, ja, Blut. Und wenn ich jetzt hier so zuhöre, dann weiß ich, okay, ihr seid da sehr kompetent. Wo kann man da vorbeikommen? Ihr seid in Konstanz, habe ich gesehen, ja?
Ja, wir sind in Konstanz. Und das ist eigentlich so die Zentrale. Dann gibt es noch eine kleine Praxis im Schwarzwald, in Gutach, da wo ich aufgewachsen bin, da wo meine Mama noch lebt, und eine in Freiburg. Aber es gibt auch ganz viel sehr, sehr gute verbandelte Therapeuten im Therapeutennetzwerk, viele verbandelte Ärzte, viele, die mit den Labors kooperieren. Das heißt, da finden wir im Zweifel was auch in deiner Nähe, die das dann so machen. Also jetzt aktuell, Anfang der letzten Saison, oder Anfang der Saison einen Spieler von Bayer Leverkusen gefragt, was tun wir da? Er hat gesagt, er müsste gar nicht zu mir kommen. Er geht zu dem dort über 31 Jahre aktive Mannschaftsarzt, zu Burak Yıldırım, auch ein Kollege vom Felix Post. Dann besprechen wir miteinander, was wir gern haben. Und dann macht er das. Also die müssen nicht nach Konstanz kommen, müssen mich gar nicht sehen,
Okay.
sondern das Netzwerk vor Ort wird eigentlich gut. Und dann die Schulung. Das hat dann die Messung hat eine Relevanz und dann können die Menschen verstehen, oh ja, für mich ist wirklich wichtig, ich muss nicht nur ein bisschen aufpassen, ich passe jetzt mal 3 Monate streng auf und danach lockere ich wieder auf.
Ja, solche Checks sind auch wichtig, oder? Ich habe gerade auch letztes Mal mit jemandem hier gesprochen, der mit Hormonen arbeitet und so auch. Und meinte auch, super wichtig, immer mal wieder das Blut checken zu lassen. Und ich glaube, bei mir ist es 3 oder 4 Jahre her und 4 Jahre sicher. Es ist Zeit, wieder mal alles durchzuchecken. Und wenn gerade Blut, dann natürlich auch Urin und all die anderen Tests. Einfach mal so ein kompletter Check-up. Ich denke, das ist präventiv sicher sehr gut, ja.
Ja, das ist richtige Prävention. Und dann warten wir gar nicht drauf, dass ein Wert durch die Decke knallt. Wir gucken uns ein metabolisches Profil an. Das heißt, im metabolischen Profil sehen wir, wenn die Harnsäure im oberen Bereich ist, der Blutzucker im oberen Bereich, vielleicht noch ein Leberenzym, dann wissen wir, wenn wir jetzt was tun, können wir der Krankheit, die in 10 oder 20 Jahren kommen würde, im Risiko dramatisch absenken. Und im Darmprofil sehen wir was, oh, da ist was, du bist noch nicht krank. Aber wenn ich jetzt mit der Ernährung ein bisschen aufpasse, vielleicht ein Pro- oder ein Präbiotika nehme, ein bisschen mehr Sport mache, wenn man Sport macht, trainiere die Darmbakterien mit, dann kannst du dieses Ungleichgewicht, die Homöostasisstörung, wieder regulieren und dann bleibst du gesund. Das heißt, es wäre Early Detection, Frühmarker und eben nicht auf einen Wert achte und wenn er durchknallt, ein Medikament gebe, sondern viel früher ein Profil erkennen.
Ja, wie macht ihr dieses Darmprofil mit Urin und mit
Mit
Fäkalien,
Stuhl,
oder?
das Darmprofil machen
Okay,
wir mit einem
ja.
Stuhl und dann kann man Basisprofil machen oder sogar Mikrobiometabelung und dann kann man auch die Metabolite, die Abbauprodukte, die kann man im Urin messen. Und so hat man dann eigentlich, kann man Gewichtungen machen. Und manchmal braucht man länger zum Lernen. Der Elmar Wienicke hat alle Wette gewonnen gegen mich. Ich war immer unterversorgt mit Omega-3 oder mit Aminosäure. Ich esse halt nicht so viel Fleisch, dann esse ich auch nicht so viel Fett. Dann nehme ich ab und zu mal ein bisschen Omega, aber so unregelmäßig. Und immer wenn ich dann die Messung habe, sage ich, oh ja, jetzt muss ich wieder. Und dann merke ich auch, dass mir es gut tut, aber ich nehme es dann, bevor ich krank
Ja, im besten Fall so, gell? Weil wenn du zu krank
bin.
bist, ist schon etwas, bist schon zu spät,
Ja,
ja.
genau.
Ja, nice. Spannend. Was mich noch interessieren würde, jetzt kurz, wir kommen zum Schluss. Du bist jetzt ja da, mit deinem Bruder machst du das gemeinsam ja auch, ne? Ihr seid
Ja.
jetzt da schon sehr lange mit dabei. Ihr seid, ja, man kann euch Pioniere nennen in dem, was ihr macht. Wie siehst du die Zukunft? Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gehen, 20, 30 Jahre, sind wir da auf einem guten Weg, dass diese Ganzheitlichkeit, dieses Integrale, dieses Interdisziplinäre mehr und mehr auch kommt beim Arzt hier auf dem Land oder in der Stadt? Oder sind wir da noch weit entfernt? Und wohin geht eure Reise noch mit dem, was ihr macht?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Und ich würde sagen, es gibt zwei Tendenzen. Es gibt eine Tendenz, dass das hochschulmedizinische System, das Gesundheitssystem, eigentlich immer mehr Geld kostet und dass da eigentlich die Ärzte zu wenig Zeit haben. Die Ärzte sind zu wenig, Krankenschwestern fehlen auch. Und das Troubleshooting im Krankenhaus mit eskalierenden Erkrankungen. Immer mehr Menschen wären immer früher krank. Wo wir angefangen haben mit Alzheimer-Forschung, war eigentlich Alzheimer noch gar nicht gelistet. Bei den Gründen für Todesursachen, das waren 300.000 Leute in Deutschland oder
Wow.
200.000. Heute sind es 3,5 Millionen. Aber nicht, weil der Mensch älter wird. Die Leute mit Alzheimer und Parkinson, die kommen heute mit 35 und 40 und 41. Also es gibt immer
Krass.
mehr,
Ja.
immer früher Kranke. Und die Pathologie ist notwendig. Und das Krankenhaus ist notwendig. Und klar, dort wird gespart werden. Das heißt, viele erweiterte Dinge, Darmgesundheit und Mikronährstoffe, die nicht in der Leitlinie stehen, wäre den Weg in der Leitlinie zurzeit nicht finden, der Blick dort eher enger wird. Und deshalb ist das Gesundheitsministerium ist, wie es ist. Das lassen wir mal stehen. Jetzt kommt der positive Teil. Ich glaube, dass es notwendig wird, dass eigentlich mehr Selbstverantwortung und Eigeninitiative entsteht und dass die Menschen für ihre Gesundheit selber verantwortlich sind, dass sie die eigenen Schritte tun, dass man dort schult und dass Fitnesscenter mit Muskeltraining, zertifiziertem, qualifiziertem Muskeltraining, dass es Ernährungstipp gibt für Natural Eating, dass es Einführung gibt zur Schlafmedizin, die können eine Gesundheitsplattform darstellen. Ich bin überzeugt, dass Physiotherapeutinnen, Physiotherapeuten, das sind für mich die Seelsorger von Profisportlern, dass die eh weiterbildungsfreudig sind, wenn die noch ein bisschen mehr wissen zur Ernährung und zum Schlaf, dann sind es Botschafter für die Gesundheit. Man möchte die Gesundheit erhalten und prophylaktisch aktiv werden. Ich bin auch überzeugt, dass wenn man Lehrer und Eltern besser schult, dass dann eigentlich eine breite Bewegung geht mit Selbstverantwortung. Und ich habe auch die Hoffnung, es gibt hier bei uns in Konstanz, in Kreuzlingen eine Schule, sind Privatschule, insgesamt schon 17 Schulen. Da haben die Kinder Talentcampus, Future Skills, da haben die Schüler, die haben sich interessiert, was sind denn die Superkräfte von den Profis, was essen die? Dann ist die Schulleitung und der Gründer auf mich zukommen, die möchten einen Vortrag. Dann gab es am Nachmittag eine Veranstaltung für Kinder und Eltern und statt 20 waren 80 da. Am Abend eine Veranstaltung und statt 100 waren 300 Leute da. Man müsste den Apéro wegräumen. Und jetzt haben die Kinder beschlossen, das ist dann am 3. November der Treff, wir kriegen eine eigene Kantine. Das heißt, die Kinder und Jugendliche, egal ob sie Profisportler werden möchten oder IT-Fan oder Künstler, die wären gefördert, aber die haben eine Eigenverantwortung. Und im nächsten Schritt sind die auch dafür zuständig, dass sie eigentlich mit den Bauern den Deal mache, dass die eben statt Zuckerrübe und Mais mehr Gemüse und Beere anbaue. Und dann gibt es einen Direktvertrieb an Kantine. Die Schule wird nicht ausreichen, also an Kantine zum Beispiel von der Reha-Klinik. Und da bin ich überzeugt, das sind Modelle, die sind kostengünstig, die sind lokal, die sind regional, die sind nachhaltig, die sind gesund. Und da dürfen wir auch nicht hoffen, dass das Gesundheitsministerium solche Entscheidungen trifft. Das müssen wir selber machen. Und deshalb finde ich solche Podcasts wie Dose führst, unsere Bemühungen, wir gehen in Schule, wir gehen zu den Kindern. Alle Vorträge für Kinder und Schüler sind kostenfrei, sondern ich sage, hört her, wenn ihr das macht, dann mache ich das frei. Aber ihr müsst es tun. Dann haben die Folie gekriegt, haben es in der Klasse bearbeitet. Und da glaube ich, in Workshops kann dann die Gesundheit dort einziehen. Und es gibt auch das Haus des Lernens, das ist ein Schritt von den Schulen nach Deutschland. Und das hoffe ich, dass wir da hinkommen. Deshalb ist meine Vision, dass Lebensmittelkette wie Edeka oder Mikro gesunde Dinge anbieten. Deshalb schulen wir auch dort. Meine Hoffnung ist, dass die ganze Fitnessszene, qualifiziertes Fitnesstraining zur Gesundheitsplattform wird. Deshalb bilden wir dort auch die Trainer bei Agiso und Enjoy und Inline und Aktiv Fitness und Move-In aus. Und dann gibt es Weiterbildungen, dass die Fitnesstrainer ihre Kunden besser beraten und dass man für die Gesunderhaltung trainiert und dass man für die Gesunderhaltung anders ist. Das wäre Prävention und Prophylaxe. Deshalb würde ich sagen, wir können der Ärzte und der Krankenhäuser und dem System helfen, indem wir eigentlich die Grundlagearbeit leisten, dass dann weniger Leute eskalierend krank werden und dass die Leute früher mit Eigenverantwortung was tun, dass sie gesund bleiben. Und das ist unsere Vision. Und ganz ehrlich, ich glaube, das Gesundheitssystem hat keine andere Chance. Das wird nur mit Selbstverantwortung und mit Eigeninitiative gehen. Und ich war in Wien eingeladen auf einer großen Tagung. Da wurde ich auf Herz und Nieren durchleuchtet, ob ich jetzt würdig bin, im Josephinum da aufzutreten. Dann haben sie gemerkt, ja, der kennt sich aus mit therapeutischer Monosaccharide. Und dann ging es darum, Ernährungsmedizin. Jetzt weiß man jedes Jahr mehr, seit 20 Jahren. Da war der Professor Willett anwesend. Das war der Chef von Harvard, Professor Dr. Walter Willett, Ernährungsmedizin. Er hat gesagt, jetzt wissen wir immer mehr. Aber wir haben immer mehr Kranke. Und leider hat es fehlgeschlagen. Und jetzt müssen wir fragen, wieso ist die Compliance so schlecht? Wieso hat das nicht funktioniert? Und deshalb brauchen wir Aufklärung. Und die einhellige Meinung war, dass der Planet überlebt und dass wir überleben, brauchen wir Aufklärung und eine Petition, dass alle mitmachen und ab in die Schule. In die Schule und in den Kindergarten.
Okay, wow, geil, geil.
Und wir brauchen so Leute wie dich, die das eben verbreiten.
Geil, ja, gut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war, wow, die Zeit ist verflogen, wie ganz schnell verflogen, ja. War ein sehr, sehr aufschlussreiches, erhellendes Gespräch. So auch nochmal diese verschiedenen Aspekte zu sehen, die du da mit einfließen lässt in Sachen Gesundheit. Vielen, vielen herzlichen Dank. Du hast Bücher geschrieben, die findet man alle, wenn man dich googelt. Wo kann man dich sonst noch finden? Deine Plattform, also myoreflex.de, werde ich unten in die Shownotes packen, falls Leute da mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Wo bist du sonst zu finden?
Ja, wir haben ja einen guten Inhalt, aber wir hatten ein miserables Marketing. Und deshalb ist mein Bruder mit im Team, schreibe Bücher, und der Stefan Grumenauer, der hat uns neu organisiert und hat dann den Begriff gegründet. Es gibt hier Kraut und Rüb, und er hat es unter dem Dr. Moseder-Prinzip zusammengefasst, dass eigentlich der Darm und der Stoffwechsel, die Leber und die Muskeln nährt online, dass man dann die Muskeln behandelt. Das heißt, unter dem Dr. Moseder-Prinzip findet man das in der Sportärztezeitung. Sportärztezeitung ist eine tolle Installation von Robert Erbeldinger. Da ist der Felix Post. Das sind alle Mannschaftsärzte mit Videos. Und so versuchen wir, andere zu inspirieren. Unter Vesalius, der Akademie Moser, da gibt es viele Weiterbildungen, und es gibt viele YouTube-Films zur Ernährung und zum Stoffwechsel und zu der Kraft in der Dehnungsübungen. Und auf der Page gibt es unterschiedliche Links und natürlich viele Bücher und Podcasts.
Ja, cool. Vielen, vielen herzlichen Dank, Kurt. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg, bleib am Ball und viel Freude. Danke, dass du hier warst.
Ich danke dir ganz herzlich. Vielen lieben Dank. Ein tolles Format. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du mich da auch eingeladen hast und dass du die Plattform eigentlich zur Verfügung stellst.
Sehr gerne. Mach's gut.
Mach's
Bye-bye.
auch gut. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann worauf wartest du noch? Lass gerne ein Abo da, von dort aus, wo du hörst, YouTube, Spotify, iTunes, sodass du keinen wertvollen Content mehr verpasst. Wir hören uns in der nächsten Episode. Schön, dass du da bist. Mach's gut, dein Patrick. Bye bye.